Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 23. März 2024, gleich dem 4. Farwar, den 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe »Ramadan, der Monat des Segens«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
gesagt.
Ein Reiter kam des Weges, als er in der Ferne am Wegrand jemanden unter einem Baum schlafen sah. Beim Näherkommen bemerkte er eine Schlange, die in den offenen Mund des Schlafenden kriechen wollte. Da begann er zu galoppieren, damit er das drohende Unheil verhindert. Doch als er ankam, sah er nur noch den Schwanz der Schlange im Mund des Schlafenden verschwinden. Eilig stieg er ab und begann mit einem Stock auf den Ahnungslosen einzuschlagen. Der schreckte auf und begann davon zu laufen, bis er nicht mehr konnte und an einem Apfelbaum zu Boden sank. Unter diesem Apfelbaum lagen zahlreiche faule Äpfel am Boden. Da kam auch schon der Reiter und befahl ihm, von den Äpfeln zu essen. Der arme Wicht protestierte: »Was willst du von mir? Was habe ich dir getan?« Doch der andere schrie ihn an: »Frag nicht, iss von diesen Äpfeln, schnell!« Der Mann mit der Schlange im Bauch begann von faulem Obst zu verschlingen, bis ihm so übel wurde, dass er umkippte. Aber aus Angst vor neuen Stockhieben sprang er wieder auf und begann davon zu laufen. Schließlich wurde ihm von alten Äpfeln und der Lauferei so schlecht, dass er zusammenbrach und den gesamten Mageninhalt mitsamt der Schlange ausspie. Als der Mann die Schlange am Boden sah, begriff er, weshalb ihn der Reiter geschlagen, gejagt und ihm das faulige Obst aufgezwungen hatte. Er bedankte sich bei dem guten Mann und sagte: »Du warst wie eine Mutter, die alles tut, um ihr Kind vor einem Unglück zu bewahren, aber ich bin wie ein unwissendes Kind von dir davongelaufen. Wie ein Esel, der seinem Besitzer in der Wüste davonläuft, während sein Besitzer ihn wieder einfängt, der Esel reißt wieder aus, und der Eselbesitzer sucht erneut nach ihm, damit er ihn vor dem Wolf und den wilden Tieren rettet. Aber der Esel versteht es nicht. Ich verstehe nun, warum du mir nicht erklärt hast, weshalb du mich schlägst und weshalb ich die faulen Äpfel essen sollte. Du wolltest nicht, dass ich mich wegen der Schlange ängstige und Zeit verliere.« »Ja«, sagte der Reiter, »genau, ich dachte, du wirst aus Angst bewusstlos, wenn ich dir von der Schlange berichte. Deshalb habe ich versucht, keinen Augenblick zu verlieren, damit ich dich so bald wie möglich von diesem Gewürm befreie.« Nach dieser Geschichte aus dem Masnavi von Molavi folgt unser Sprichwort dieser Woche. Es heißt Michai Zusebekeschi. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Ein hungriger Schakal verließ auf der Suche nach Nahrung den Wald und wagte sich in die Stadt. Er dachte: »Entweder handle ich mir nun kräftige Prügel ein, oder ich kann endlich meinen Magen füllen.« So schlich er sich im Dunkel der Nacht in die Stadt und schnüffelte den Weg entlang, bis er eine Karawanserei erreichte. Er folgte den guten Gerüchen, die ihm aus der Karawanserei in die Nase drangen. Bald hatte er gefunden, was er wollte, und während die Reisenden, die müde vom langen Weg, in tiefen Schlaf versunken waren, begann der Schakal seinen Heißhunger an deren köstlichen Proviant zu stillen. Auf einen Schlag hatte er ganz vergessen, wo er sich befand und dass er besser keinen Lärm machen sollte. Kurzum, er weckte alle Reisenden auf. Die erblickten das Tier und jeder schnappte sich einen Stock und sprang herbei. Der Schakal flüchtete, zu Tode erschrocken, auf das Dach der Karawanserei. Dort aber standen einige Kessel mit bunter Flüssigkeit zum Färben von Wolle herum. Der Schakal sprang in einen dieser Kessel hinein, um sich zu verstecken. Als die Leute in der Karawanserei vergeblich überall nach ihm gesucht hatten, verließ er heimlich mit einer neuen Farbe, Kessel und Stadt und floh in den Wald.
Der erste, dem der blaue Schakal begegnete, war der Fuchs. Der Fuchs erkannte ihn nicht und bekam es mit der Angst zu tun. Er begann davon zu laufen, als der Schakal rief: »Hey Fuchs, warum hast du es so eilig?« Da erkannte der Fuchs die Stimme des Schakals und drehte sich zu ihm um. Aber er hatte noch Zweifel. »Bist du wirklich der Schakal?« Der Schakal begann ihm zu erzählen, was passiert war. Zum Schluss sagte der Fuchs: »Du hast Glück gehabt, dass sie dich nicht erwischt haben. Was aber willst du jetzt machen?« Der Schakal sagte: »Ich gehe zum Fluss und werde mich waschen.« Der Fuchs aber meinte: »Ich habe eine bessere Idee. Mit dieser Farbe wird dich niemand erkennen und kein Tier wird dir glauben, dass du ein Schakal bist. Nun kannst du dir ein bequemes Leben machen.« »Wie denn?« fragte der Schakal. Der Fuchs: »Ich werde den Tieren im Wald erzählen, dass ein neuer König aus dem Himmel zu uns gekommen ist. Sie werden zu dir kommen und dir lauter gute Dinge zum Essen bringen.« Dem Schakal gefiel dieser Plan, aber dann sagte er: »Und wenn die anderen Tiere merken, dass ich der Schakal bin?« »Sie werden es nicht merken, wenn du nicht heulst«, rief ihm der Fuchs. Der Fuchs erzählte also überall im Wald von dem neuen König. Alle machten sich auf den Weg zu ihm, sogar der Löwe, und alle brachten respektvoll ein Geschenk für ihn mit. Es begann eine gute Zeit für den Schakal und seinen Komplizen, den Fuchs. Alle hatten sich dem blauen König unterworfen und hörten auf seine Befehle, und niemand hatte gemerkt, dass es der Schakal ist. Nach ein paar Tagen sagte der Schakal dem Fuchs leise ins Ohr: »Hör, ich habe nun schon einige Tage nicht geheult. Ich würde so gerne mal wieder richtig heulen wie ein Schakal.« Der Fuchs aber warnte ihn: »Lass das bleiben, denn dann ist es um dich geschehen. Die anderen werden uns umbringen. Warte mit deinem Geheule, bis es dunkel geworden ist.« Aber der Schakal wieder: »Aber ich will jetzt heulen und nicht erst heute Nacht.« Der Fuchs warnte ihn erneut: »Der Löwe, der dich als neuen König anerkannt hat, wird dich sofort zerfetzen.« Der Schakal wieder: »Ich kann mich aber nicht mehr beherrschen. Ich brauche jetzt mein Geheule.« Da sagte der Fuchs: »Gut, wenn du heulen willst, bitteschön, heule. Aber warte wenigstens ein paar Augenblicke, damit ich weglaufe. Ich möchte nicht mein Leben verlieren.« Und dann machte er sich eilig aus dem Staub. Der Schakal ließ glücklich einige Male sein Geheule ertönen, aber da merkten alle Tiere sofort, dass er der Schakal ist. Dem Löwen wurde klar, dass er böse reingelegt worden war, machte einen großen Satz und verschlang den Schakal. Nun können wir verstehen, was gemeint ist, wenn man zu jemandem sagt: »Michai Susebekeshi«. Das bedeutet nämlich so viel wie: »Gut, wenn du unbedingt willst, dann heule doch.« Das sagt man zu jemandem, der sich nicht beherrschen kann und vorhat, ein Geheimnis zu lüften, obwohl er sich und die anderen in seiner Umgebung dadurch in Schwierigkeiten und Gefahr bringt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jalal Mohammadian mit dem Titel Ali Guyan.
مرا در تن بود تا جان علی گویم گویم علی جویم علی گویم علی جویم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Viel Spaß!
Islamische Kultur und Zivilisation. Die islamische Zivilisation ist eine der reichsten Zivilisationen. Sie nahm mit dem Erscheinen des Islam Gestalt an und besitzt eine strahlende Vergangenheit. Diese Zivilisation beruht auf nachvollziehbarer Logik. Um Sie, liebe Hörerfreunde, mehr mit ihr vertraut zu machen, beginnen wir mit einer neuen Serie namens Die islamische Kultur und Zivilisation. In dieser Serie möchten wir Sie mit der Entfaltung, den Höhen und Tiefen und der Weiterentwicklung der islamischen Zivilisation bekannt machen. Wir begrüßen Sie hiermit zum ersten Teil. Der Islam überbrachte der Menschheit eine große, umfassende Kultur und Zivilisation und alle, insbesondere die Muslime, haben ihr Ziel zu verdanken. In unserer Zeit ist es eine wichtige Angelegenheit und für alle Gesellschaften von Interesse, dass diese Kultur und Zivilisation vorgestellt wird. Die kommenden muslimischen Generationen müssen wissen, auf welcher Stufe ihre Vorgänger hinsichtlich der Kultur und Zivilisation gestanden haben. Dieses Wissen spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und der Rekonstruktion ihrer Personalität. Der Imperialismus hat 200 Jahre lang versucht, die Wahrheit und das Potenzial der Kultur und Zivilisation der Völker, insbesondere der Muslime, zu negieren, damit er seine eigene Kultur und Zivilisation in diese Länder exportiert. Das wichtigste Ziel des Westens besteht hierbei darin, international und in den verschiedenen Kulturwelten den Gedanken zu suggerieren, dass niemand eine andere Wahl hat, außer der westlich zu werden. Eines der Ziele, welche die Fremdmächte mit der Negation der islamischen Zivilisation und dem Aufzwingen der westlichen Kultur und Werte in den östlichen Ländern verfolgen, ist die Absicht, den Anspruch erheben, sämtliche Fortschritte unter den Völkern und den Kulturen herbeigeführt zu haben. Ein anderes Ziel ist die Verbindung einer raschen Weiterentwicklung der Muslime. Der iranische Universitätsdozent Dr. Shafi'i Salvestani ist davon überzeugt, dass der Westen mit Hilfe seiner besseren Technik und größeren Wirtschaftsmacht, die übrigens von der Kolonialisierung der Länder herrührt, seit langer Zeit versucht, seine Kultur überall auf der Welt auszubreiten, sozusagen die Kultur zu globalisieren. Und zwar will der Westen in jeder möglichen Form seine Muster und Regeln den Völkern im Osten aufzuzwingen. Da der Westen massiv und organisiert darum bemüht ist, sich als die Wiege der menschlichen Zivilisation vorzustellen und die westlichen Werte den anderen aufzudrängen, ist es unbedingt notwendig, die Größe und tiefen Wurzeln der islamischen Kultur und Zivilisation vor Augen zu führen. Samuel Huntington, der US-Theoretiker und Architekt der Theorie von Zusammenprall der Zivilisation, sagt: Die Modernisierung des Westens habe nicht nur die Welt in Richtung einer neuen Gesellschaft gelenkt, sondern die Menschen anderer Zivilisationen seien auch beim Fortschritt westorientiert geworden. Sie hätten von ihren traditionellen Werten und ihre Sitten abgelassen und sie durch gleichnamige Modelle des Westens ersetzt. We'll be right back. Die westliche Welt ist zur Verhütung des Wachstums der islamischen Zivilisation um verstärkte politische Vorherrschaft durch die kulturelle Vorherrschaft bestrebt. Es sei erwähnt, dass der Westen insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ständig die internationale Führung anstrebte. Da aber einige Völker auf der Wahrung ihrer nationalen und religiösen Werte und Kultur beharrten und sich nicht so einfach der Vorherrschaft der Fremdmächte beugten, haben diese Mächte über den Kanal der kulturellen Vorherrschaft nach politischer Vorherrschaft gestrebt. Der Westen versucht, seine Kultur in den nicht-westlichen Ländern, insbesondere in den muslimischen Ländern, zu verbreiten, allmählich deren Kultur auszulöschen, um so den Boden für die politische Hegemonie vorzubereiten.
Edward Berman schreibt, der Westen ist bestrebt, mit Einsatz von Instrumentarien wie Massenkommunikationsmittel, Medien, Presse und sogenannte Kulturstiftungen wie die Rockefeller, Carnegie und Ford Stiftung eine ganz bestimmte Wissensart und Überzeugung unter den Entwicklungsgesellschaften hervorzurufen. Die Leute, die die Produktion und Verbreitung von Überzeugungen und Kulturellen unter ihren Kontrolle haben, sind darum bemüht, die Einstellung der Menschen zur Welt und den alltäglichen Dingen des Lebens zu beeinflussen. Wenn wir über die islamische Kultur und Zivilisation sprechen wollen, sollten wir auf die Faktoren, welche sie gestalteten, hinweisen und sie mit der westlichen Kultur und Zivilisation vergleichen. Einer der Faktoren, die die Zivilisation des Islams entscheidend beeinflussten, war die Existenz von verschiedenen und abwechslungsreichen Kulturen. Die Geschichte lehrt, dass dynamische Kulturen unter keinen Bedingungen vernichtet werden und bleiben. Die islamische Kultur ist ein gutes Beispiel dafür. Sie blieb trotz allerlei Auf und Nieder und Fremdangriffe erhalten und ließ sich nicht unterwerfen. Außerdem ist die islamische Kultur und Zivilisation, weil sie einheimische Kulturellen wie die iranische, ägyptische und arabische nicht verwarf, von besonderer kultureller Vielfalt. Während die westliche Kultur bestrebt ist, andere Kulturen und ethnische Aufteilungen zu nivellieren, hat die islamische Kultur und Zivilisation die Kleinkulturen und die ethnischen Aufteilungen bestehen lassen. Dies ist in sich einer der Gründe für den Ruhm und das Wachstum der Zivilisation des Islams. Der amerikanische Historiker Will Durant schreibt über die Zivilisation und eine zivilisierte Gesellschaft. Zivilisation ist die kulturelle Kreativität, welche infolge des Vorhandenseins einer Gesellschaftsordnung, der Herrschaft des Gesetzes und eines relativen Wohlstandes entsteht. Zivilisation ist das Resultat von Wissen und der kulturellen Höherentwicklungen. Eine Gesellschaft, die eine Gesellschaftsordnung akzeptiert und durch Nutzung des Wissens an Entfaltung, höherer Entwicklung und die menschlichen Vorzüglichkeiten denkt, wird eine zivilisierte Gesellschaft sein. Natürlich besteht einer der Faktoren für die Vitalität der islamischen Kultur und Zivilisation darin, dass sie alle Rassen und Nationalitäten aufnimmt. In der islamischen Zivilisation sind Rassenunterschiede kein Thema. Diese Zivilisation gehört keiner besonderen Rasse an. Der Islam ist die Religion der geistigen Entfaltung. Er hat gezeigt, dass er in der Praxis die Gesellschaft dem Fortschritt und Wohl zuführen kann. Abstinenz von Fanatismus und Abergläubigkeit ist ebenso ein Merkmal der islamischen Zivilisation. Der Islam begann seinen Aufruf unter Menschen, die in Stagnation und dunkle Unwissenheit versunken waren. Er zersprengte mit seinen Lehren, die auf Wissen und Weisheit beruhten, die Ketten des Aberglaubens und verbreitete Brüderlichkeit und Freundschaft unter den Menschen. Auf diese Weise bereitete er die Entstehung und Entfaltung einer glänzenden Zivilisation vor. Will Duran hat in seinem Werk über die Geschichte der Zivilisation geschrieben: Es gibt keine erstaunlichere Zivilisation als die des Islams. Wenn der Islam für den Stillstand, Versteinerung und Einförmigkeit gewesen wäre, hätte er die muslimische Gesellschaft auf jener primitiven Stufe der arabischen Gesellschaft beibehalten, aber er hat in weniger als einem Jahrhundert weit verbreitete Zivilisationen in der Nachbarschaft in sich aufgenommen und aus ihrer Summe eine größere Zivilisation hervorgebracht. In der islamischen Zivilisation bleibt der Zusammenhang von Religion und Leben immer erhalten. Es ist eine Religion, die sowohl die materiellen als auch die immateriellen Aspekte des Lebens beachtet. Die Religion ist Mittel für die Weiterentwicklung und Vervollkommnung des Menschen und ist eng mit dem Verstand verbunden. Ibn Khaldun, der muslimische Soziologe, sagt darüber: Die religiösen und rationalen Aspekte des Menschen werden mit seinen menschlichen Seiten verknüpft und auf diese Weise entsteht eine große Zivilisation. Die bedeutende islamische Zivilisation hat übrigens die negativen Elemente in den vorhergehenden Zivilisationen abgelehnt, aber deren positiven Momente gepflegt und entfaltet und somit das Gedeihen der großen islamischen Zivilisation ermöglicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahrom Hassiri mit dem Titel Boto Sabsam. Auf Deutsch: Mit dir bin ich grün.
یک سر به صحرا می گذارم، به توفن دل به دریا می سپاره.
Verehrte Damen und Herren, nun gehören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens. Der Monat Gottes, Monat Ramadan, hält besondere Gaben bereit. Ramadan ist wie eine Stadt, in der jedes Jahr die Gäste Gottes weilen. Von jedem Punkt dieser Stadt aus ist Gott für die Menschen erreichbar. Diese Stadt ist so alt wie der Mensch. Die Gesandten Gottes haben sie als Erste besucht. Gott, der Allerbarmer, ist Gastgeber im Monat Ramadan und die Engelscharen bewirten die Gäste. Sie preisen Gott und beten für die Gäste und Gott erfüllt die Bitten seiner Diener. Die Stadt Ramadan ist sicher vor Satan und seinen Horden. Diese finden keinen Einlass. Der Monat Gottes ist der Monat der Anflehung und der Nähe zu Gott. Die Herzen werden geglättet. Und den Gästen wird verheißen, wenn ihr ab dem Morgen bis zum Abend eure Körper von Speise und Trank freihaltet, wird Gott euch den Kelch der Erkenntnis reichen. Die Fastenden wenden sich Gott zu, danken ihm, flehen ihn an und lesen in seiner Schrift. Eine paradiesische Aura breitet dieser Monat aus. Wer an diesem Monat Gottes teilnimmt, bemüht sich, die anderen freundlich zu behandeln und ihnen Gutes zu tun. Er bittet während des täglichen Gebetes und während der Bittgebete um Gottes Vergebung und Befreiung von jeglicher Sündenlast. Eine himmlische Kraft wurde in das Wesen des Menschen hineingelegt und diese Kraft muntert ihn zu guten Werken auf und hält ihn von hässlichen Taten und Verdorbenheit ab. Alle empfinden diese Kräfte in ihrem tiefsten Innern und wissen, dass es Vollkommenheit und höhere Tugend bedeutet, diesem starken inneren Impuls zu folgen. Aber nun von jenen kann Rechtschaffenheit und Gutes erwartet werden, die diesen mächtigen inneren Impuls wachhalten. Die Ethiker nennen diese Macht Gewissen. Diese Macht, die von Schlechtem abhält, existiert in allen Menschen. Immer wenn der Mensch etwas Schlechtes getan hat, tadelt ihn diese Macht und bringt ihn dazu, seine Tat zu bereuen. Unterdessen gerät das Gewissen in freudige Erregung, wenn der Mensch etwas Gutes getan hat. Die Stimme des Gewissens ruft den Menschen dazu auf, seine Charakterschwächen zu beseitigen und die Schäden, die durch das Sündigen entstanden, wieder gut zu machen. Der Heilige Koran bezeichnet diese Stimme im Inneren des Menschen mit dem Begriff Nafse Lawame, die tadelnde Seele. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass ein Mensch aufgrund der Stimme seines Gewissens und um sich von den Gewissensplagen zu befreien, sein Leben, das voller Sünden war, um 180 Grad geändert hat und ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlug. Die religiösen Lehren haben unter anderem zum Ziel, die Macht des Gewissens im Menschen wachzurufen und zu erhalten. Der tägliche rituelle Gebetsdienst, die Rezitation des Korans, das Spenden und die Milde gegenüber anderen sind Dinge, die diese Macht wachsen und gedeihen und ein Gewissen entstehen lässt, das noch höher steht und noch stärker ist. Dies ist das religiöse Gewissen. Das religiöse Gewissen eilt dem Menschen zu Hilfe, wenn er von den elendigen Gedanken und teuflischen Verlockungen bedrängt wird. Dieses Gewissen beschenkt ihn mit Erkenntnis und Weitsicht und lässt ihn die Gefährlichkeit der Sünde wahrnehmen. Ein erzieherischer Effekt des religiösen Fastens besteht darin, dass das Gewissen des Menschen wachgerüttelt wird. Das Fasten gehört zu jener Art des Gottdienens, die aus ausschließlicher Hinwendung zu Gott, der ungetrübten guten Absicht und Befolgung des religiösen Gewissens geschieht. Deshalb finden die Heuchelei und verlogene Absichten selten einen Zugang zum Fastendienst. Das Fasten bedeutet, sich zu gedulden, auf Nahrung zu verzichten und sich zu beherrschen. Wer auf diese Weise Enthaltsamkeit übt, dessen Fastendienst ist wahrhaftig. Das Fasten macht den Fastenden auf seine Aufgaben aufmerksam. Wenn wir also ein waches Gewissen möchten, sollten wir den Fastendienst erfüllen. Wir sollten dieses Gebot, welches zur Gesundheit von Körper und Seele beiträgt, schätzen.
Jemand hat einmal folgenden Vergleich gezogen. Wenn du mit einem Korb voller roter Äpfel über den Markt und durch die Straßen läufst, wirst du dadurch nicht stärker, sondern sogar geschwächt. Aber wenn du nur einen Apfel aus dem Korb nimmst und ihn verspeist, wirst du dich damit kräftigen und Energie gewinnen. Der Heilige Koran ist wie dieser Korb voller roter Äpfel. Wenn seine Verse in die Seele des Menschen einfließen und er sie im Leben anwendet, spenden sie dem Menschen Kraft, Erkenntnis und Bewusstsein, und wenn der Mensch zu neuer Erkenntnis gelangt, verändert sich seine Seele und verändert sich für ihn die Welt um ihn herum. Ein wichtiger Gegenstand des Korans besteht in der Vorstellung des rechtschaffenen Menschen. Rechtschaffen bedeutet, hinsichtlich der Überzeugung des Handelns und Verhaltens würdig zu sein. Aus der Sicht des Korans handelt jeder gemäß der Struktur seines Wesens. Deshalb kann das Handeln des Menschen nicht getrennt von seinen Absichten, seinen Überzeugungen und Gefühlen beschrieben werden. Rechtschaffenen Menschen sind moralisch intakte Menschen mit reinem Herz, in denen die menschlichen Werte und Fähigkeiten harmonisch gewachsen sind und sich vervollkommnet haben. Der Koran sagt, wer glaubt und rechtschaffen handelt, wird zu der Schar der Rechtschaffenen gereiht. Es leuchtet ein, dass sich das Verhalten von würdigen Gottesdienern, die sich auf dem rechten Weg befinden, von dem Verhalten der anderen unterscheidet. Das wichtigste besondere Merkmal der Rechtschaffenen ist, dass sie nur den einen Gott anbeten. In dem Vers 68 der Sure Furqan, Sure 25, heißt es über die Rechtschaffenen: Es sind diejenigen, die neben Gott keinen anderen Gott anrufen. Einer der wichtigsten Schwerpunkte der Lehre der göttlichen Propheten und ihrer Einladung zur Religion war die Anbetung des einen Gottes. Der Heilige Koran erinnert dort, wo er die Verbreitung der Religion seitens Propheten wie Noah, Abraham, Hud und Saleh beschreibt, daran, dass die beste Botschaft, die sie ihren Völkern überbrachte, lautete: Betet den einen Gott an und wendet euch von den falschen Göttern ab. Die Eingottgläubigen sind davon überzeugt, dass niemand über die Welt herrscht und es keine Kreatur gibt, die von sich aus Existenz ist. Sie wissen, dass die Existenz aller Kreaturen von Gott herrührt. Nur er plant und regelt die Angelegenheiten der Schöpfung. Aus der Sicht der Rechtschaffenen sind alle Erscheinungen nur durch die Macht und Weisheit des einen Gottes zu deuten. Diese Art der Betrachtung gibt dem Leben einen Sinn und eine Orientierungsrichtung. Sie schenkt dem Menschen Hoffnung auf die Zukunft. Die Rechtschaffenen sind von dieser Hoffnung getragen, darum bemüht, eine Welt zu errichten, die auf dem Gedanken der Einheit Gottes beruht. Sie möchten der Menschheit Frieden und Sicherheit bringen. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.